Quarantimes, die Nachtschau, emanzipatorisches und widerständiges in Zeiten der Krone. Heute down with fear. Runter mit der Angst, nieder mit der Angst. Ibims, Trailer Sparks, ihr hört FSK auf 93,0 FM im Hamburger Stadtgebiet oder online auf fsk-hh.org im Stream. Oder vielleicht gehört ihr sogar zu den Werten Hörixes, die sich das Ganze ab und zu von freie-radios.net runterladen und autonom anhören, zu der Zeit, zu der es ihnen passt und nicht um 7 Uhr früh. Allen anderen wünsche ich einen schönen guten Morgen und sowieso allen einen guten Start in das Jahr 2021. And a happy new year. Let's hope it's a good one, without any fear. Down with fear, nieder mit der Angst. Die Angst ist ein großes Thema, was mich und auch andere Radioschaffende, für diejenigen von euch, die sich vielleicht die letzte Recycling-Sendung angehört haben, sehr doll beschäftigt und auch überhaupt andere Menschen, die sich mit den gegenwärtigen Zu- und Umständen auseinandersetzen. Angst ist ein Mittel der Herrschaft. Aber Angst ist vor allem ein Gefühl und hat eine Berechtigung. Und es gibt ziemlich viele Dinge, vor denen ich auch wirklich, wirklich Angst habe. Fear of the unknown? Maybe. Die Frage ist nur, was machen wir mit der Angst? Ich kann die Angst nicht einfach verlieren. Also ja, klar, wir haben nichts zu verlieren, außer unsere Angst. Aber ganz so einfach ist es ja nicht. So sehr mich dieser Satz und dieses Lied immer mal wieder empowert. Ich trage die Angst mit mir herum und sie steht zwischen mir und meinen Begierden, meinen Lüsten, meiner Freude und auch meinen FreundInnen. Die Angst ist etwas, was mich dazu bringt, Menschen anders wahrzunehmen, als sie wirklich sind, weil ich aus einer Angst heraus alle negativen Dinge in sie hineinproduziere und projiziere. Die Angst ist das, was mich dazu bringt, anstatt alleine in eine Cocktailbar zu gehen und zu gucken, was passiert, doch auf das langweilige Plenum zu gehen, weil ich da weiß, was passieren wird. Safety. Feelings of safety. Ich möchte die Angst nicht überwinden in dem Sinne oder verlieren, dass sie nicht mehr da ist, sondern ich möchte die Angst quasi als Leitstern nutzen. Das, wovor ich Angst habe, ist sehr oft etwas sehr Spannendes. Es gab dazu auch irgendein Zitat von Marina Abramović, aber das habe ich leider schon wieder vergessen. Etwas mit, wenn ich merke, dass ich vor etwas Angst habe, dann will ich es unbedingt tun. Naja, tendenziell ja. Was ich auf jeden Fall nicht tun wollte, war das Coronavirus bekommen. Und surprise, surprise, ihr habt euch vielleicht schon gefragt, wo meine Sendung so lange geblieben ist. Ich habe mich natürlich angesteckt. Und zwar, weil ich mich völlig angstfrei mit vielen anderen Menschen auf engem Raum getroffen habe und wir haben eine Flasche geteilt. Ja, ich geb's zu, ich habe mich sehr dumm verhalten. Aber Angst hatte ich dabei irgendwie nicht wirklich, nur so ein bisschen. Nicht, weil ich das Coronavirus als Gefahr nicht ernst nehme, sondern weil ich irgendwie, weil das mit der Angst immer auch so eine Abwägungssache ist, von was einem gerade mehr bedeutet und was einem gerade wichtiger ist und als die Angst in den Vordergrund zu stellen in dem Sinne. Und in diesem Moment hatte ich quasi schon viel zu viel Zeit alleine oder zu zweit mit anderen Personen verbracht und hatte das Gefühl, sozial vor mich hinzusiechen. Und das Beste, was es in diesem Moment für mich gab, war eine Party. Mit ganz vielen Menschen auf engem Raum und gemeinsamen Singen. Wo eins ja genau weiß, dass Singen noch ansteckender ist. So, naja, jedenfalls hatte ich schon noch Angst in dem Sinne, in dem Moment, in dem ich auch sicher war, dass ich dieses Virus habe, um dem sich ja unsere ganze pandemische Zeit so dreht. 9 Monate inkubiert quasi hat sich die pandemische Zeit in unserer westlichen Gesellschaft. Naja, genau, herzlich willkommen zu einer Neugeburt, einer Wiedergeburt der pandemischen Zeit. Genau, also ja, ich hatte das und ich dachte, ich mache jetzt hier auch mal kurz, um vielleicht euch auch ein bisschen die Angst zu nehmen, aber natürlich nicht, um euch zu weniger Vorsicht zu ermahnen, weil es geht ja immer noch darum zu gucken, wen in meinem Umfeld will ich schützen, wie kann ich eine verantwortungsvolle Person sein, ein Anarchie, was nicht rumläuft und jeden ansteckt und welches Risiko bin ich darin bereit zu tragen und wo setze ich meine Prioritäten. Nun, jedenfalls kann ich euch erzählen, genau, also Alter, ich bin Mitte 30 und ich bin körperlich gesund. Und ich war ungefähr 3, 4 Tage mit den schlimmsten Muskelschmerzen, die ich je hatte im Bett. Das war schon richtig ätzend. Also so ein Tag lang hat einfach nur mein Arsch wehgetan. Das war so schlimm. Es war richtig, richtig schlimm, wie mein Arsch wehgetan hat. Und dazu hatte ich ein bisschen Fieber. Dann ging es mir wieder besser. Ich war nur ein bisschen erschöpft und dachte, es geht mir gut. Aber dann kam die Erkältung. Das war dann so nach einer Woche ungefähr, kam die Erkältung. Da hatte ich ein Ohr, das so zu war und eine zu ne Nase und habe gar nichts mehr geschmeckt und gerochen. Also so wirklich nichts. Man konnte neben mir pupsen, ja. Ich konnte Knoblauch und Ingwer einfach roh essen und habe nichts geschmeckt. Das war schon creepy. Und da war ich auch so, ey, wenn das nicht wiederkommt, weiß ich auch nicht, was ich tun soll, weil mich das psychisch schon richtig abgefuckt hat, diese Vorstellung. Und da kam eben diese Angst ins Spiel. Also das Interessante war quasi, dass ich nicht Angst in dem Sinne vor dem Coronavirus hatte oder habe, sondern Angst vor dem Unbekannten, was dahinter liegt. Und das vielleicht auch, also wie ich jetzt genau diese Erfahrung mit euch teile und irgendwie mit euch auch Gedanken zum Thema Angst teilen möchte, das vielleicht auch irgendwie zusammenhängt. Die Angst vor dem, was eins nicht kennt. So auf eine Reise gehen, ohne zu wissen, wohin, ist, hat ja auch mit dieser Angst zu tun. Aber in einem größeren Maße seine eigene kontrollierbare und berechenbare Zone zu verlassen, hat auf jeden Fall sehr viel für mich mit einer Angst zu tun. In einer Gegend zu sein, in der ich die Sprache nicht spreche. Wobei, nein, ich habe keine Angst vor anderen Menschen in dem Sinne, dass ich nicht mit ihnen kommunizieren könnte. That's just not Trailer. Aber gibt ja Leute, für die ist das zum Beispiel beängstigend, quasi eine Sprache nicht zu verstehen und so weiter. Aber wo ich gerade gemerkt habe, dass die Angst wirklich einsetzt, ist quasi an dem Punkt, wo ich nicht sicher war, wie es weitergeht mit der Krankheit. So. Also der Moment, wo ich wusste, okay, ich habe das. Und dann habe ich gemerkt, okay, es ist auf jeden Fall jetzt anfänglich mal kein schwerer Verlauf. So. Also mir geht es zwar nicht gut, aber es fühlt sich halt an, wie halt sich so eine, genau, wie sich halt eine Grippe anfühlt. Ja, ich will jetzt hier nicht Grippe relativieren, aber einfach, um das auch mal gesagt zu haben, hat sich angefühlt wie eine Grippe. Im Großen und Ganzen einfach noch dazu dieser Geschmacksverlust. Und das ist quasi das, was mich verängstigt hat, dieses Wissen. Nicht wissend, kommt das wieder zurück, auch natürlich aus dem Lesen von Erfahrungsberichten von anderen Menschen und natürlich auch, oder was mich jetzt immer noch beschäftigt, also ich habe jetzt nicht eine akute Angst, die immer im Vordergrund ist, ist so dieses, okay, was ist mit diesen Langzeitsymptomen, von denen Leute sprechen, genau. Soweit mit der Angst, also die hat irgendwie was mit dem Unbekannten zu tun und witzigerweise für mich zumindest gar nicht so doll mit dem Virus selber. Also irgendwie hatte ich schon immer eher das Gefühl, dass es mich früher oder später sowieso treffen wird. Oder dass es sehr viele Leute früher oder später treffen wird. Und habe eigentlich von Anfang an eher für mich psychisch damit gearbeitet, zu wissen, okay, irgendwann werde ich wahrscheinlich, mit großer Wahrscheinlichkeit Covid-19 kriegen. Und das finde ich eigentlich. Ohne jetzt anderen Leuten zu sagen, ihr müsst auch damit rechnen, aber ich glaube, das hat mir sehr viel geholfen in dem Umgang damit und auch in dem Umgang damit, wo will ich meine eigenen Grenzen setzen, wo setze ich meine Prioritäten im Leben und meine Priorität ist nicht die Lohnarbeit und da ist es dann okay, Leute zu treffen, aber an diesem politischen Punkt waren wir schon und irgendwie ist in Deutschland immer noch der politische Diskurs genau derselbe, das Primat der Arbeit. Und Spaß ist, ja, also das Coronavirus ist offensichtlich ein großes Spaßvirus. Es mag Alkohol trinken, es mag laute Musik. Ja, Vielleicht können wir sogar Freunde sein. Be the virus you want to be in the world. Nein. Ist auch so hart irgendwie. Ich finde es auch so schwer, irgendwelche lustigen... Also ich will ja gar keine Witze machen, indem ich quasi... Das mit dem Humor, ne, ist auch so eine Sache. Indem ich das Leid von anderen Menschen runterspiele. Oder ich will auch nicht durch meine eigene Leichtigkeit des Umgangs mit der Situation andere Menschen klein machen. Aber gleichzeitig finde ich es falsch, mich selber klein zu machen in dem Umgang mit einer Situation und mich als viel ängstlicher darzustellen oder meinen eigenen Krankheitsverlauf als viel gefährlicher darzustellen, als er war, einfach um quasi niemanden die Angst zu nehmen. Aber vielleicht ist es gut, Leuten die Angst zu nehmen und nicht die Vorsicht. Und ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und gerade wenn eins sieht, wie regiert wird, wie der Staat seine Autorität und seine Repression weiter ausbaut, anstatt das Einzige zu tun, was sinnvoll wäre, nämlich verdammt nochmal dafür zu sorgen, dass alle eine gute gesundheitliche Versicherung haben. Und da würde ich schon gerne den Staat in die Zange nehmen, so, hey, für irgendwas, solange es dich gibt, sei bitte für irgendwas da, so, what the fuck. Und überschütte uns nicht mit deinen Bußen. Und überschütte uns nicht mit deinen Bußen, Digi. Genau. Genau, und dieses Regime, diese Repression und diese autoritären Maßnahmen, die funktionieren maßgeblich über die Angst. Die funktionieren medial über die Angst. Die funktionieren, wie mit Zahlen umgegangen wird, über die Angst. Die funktionieren auch, die Maßnahmen selber sind angsteinflößende Maßnahmen. Also nicht nur, dass die Angst quasi immer, genau dadurch, dass es potenziell tödlich ist, und dass es super gefährlich ist für Leute mit Vorerkrankungen, dass es auch junge Leute super schwer treffen kann und so. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Aber die Art, wie er dargestellt wird, ist eine angsteinflößende Art, mit dem Coronavirus umzugehen. Sondern es wird immer der Fokus darauf gelegt, in der Diskussion darüber. Es ist immer eine Diskussion über die Todeszahlen, über die Infektionsraten, über die fehlenden Krankenhausbetten. Und immer wird gesagt, wir müssen die Infektionsraten niedrig halten, weil die Krankenhausbetten so wenige sind und überhaupt die Angestellten im Krankenhaus so wenige sind. Und jada, 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 wir kennen den ganzen Saba. Aber aus dem Applaus haben ja die Gesundheitsangestellten auch nichts bekommen. So. Okay, jetzt habe ich mich kurz verrannt in so einem kurzen Wutausbruch. Es wird auf jeden Fall mit Angst gearbeitet und nicht damit, ein positives Gefühl zu vermitteln, dass wenn wir gut zueinander sind und aufeinander aufpassen und uns selber eigene Regeln schaffen, nach denen wir sein wollen, dass wir das schaffen können. Naja, wir können es de facto nicht schaffen, weil unser Gesundheitssystem so abgefuckt ist. Ja, Sparks, da gebe ich dir recht. Genau, und wie mit dieser Angst regiert wird und die Maßnahmen, die sind ja auch angsteinflößend in dem Sinne, dass sie uns als Menschen voneinander isolieren. So, dass sie uns alles nehmen, was Soziales und Kulturelles, was Zwischenmenschliches und Beziehungsmäßiges da ist. Und das Einzige, was bleibt, ist der Bereich, in dem wir sowieso in Angst und Unterwerfung gehalten werden, nämlich die Arbeit. Und in der Lohnarbeit bin ich ja, wie wahrscheinlich ein Großteil aller Menschen, einfach nur drin, weil es keine andere Möglichkeit gibt, in diesem System zu überleben. Ich muss Geld verdienen, damit ich eine Miete zahlen kann, damit ich was zu essen haben kann und so weiter. Und das funktioniert ja auch nur über Angst. Mir diese Grundbedürfnisse wegzunehmen, bin ich in diesem Arbeitsverhältnis, in diesem Lohnarbeitsverhältnis gelandet. Und das ist das einzige Verhältnis, was mir gelassen wird. Alle anderen Verhältnisse, meine Freizeitverhältnisse, meine Beziehungsverhältnisse, meine erweiterten Familienverhältnisse für die, denen sowas wichtig ist, die werden mir alle genommen. Die sind alle nicht legitim. Und das sind alles die Bereiche, in denen ich Angst abbauen und Vertrauen aufbauen kann, in denen ich lernen kann, mit anderen Menschen solidarisch zu sein, in denen wir gemeinsam etwas erschaffen können, was über das Bestehende hinausgeht. Und das meine ich, wenn ich von einem Regime der Angst spreche und weswegen der Titel der heutigen Sendung ist Down with Fear. Passend dazu hören wir jetzt erstmal einen Song von Siouxsie and the Banshees. Ich weiß auch nie genau, wie man es ausspricht. Ich weiß es schon seit Jahrzehnten nicht. Siouxsie? Siouxsie? Fear of the Unknown. Quarantimes, die Nachtschau, emanzipatorisches und widerständiges in Zeiten der Krone. Welcome back, hier auf FSK 93,0 oder im Livestream auf fsk-h.org und heute mit dem Thema Down with Fear. Who you gonna call? Ja, wohl eher Trailer Sparks als die Polizei. Heute habe ich auf YouTube ein spannendes Video gefunden, weil jemand mir einen Link geschickt hat.
Cette vidéo montre une charge de police sur un cortège de manifestants pacifiques.
Und zwar heißt es: Comment la police a saboté la manifestation du 12 décembre 2020? Enquête vidéo. Und ich finde, als Journalist ist wirklich schön gearbeitet und kann es nur weiterempfehlen. Und da wird sich quasi damit auseinandergesetzt. Es gab ja am 12. Dezember für die von euch, die sich noch an Dinge im letzten Jahr erinnern, gab es ja eine der großen Demonstrationen gegen das neue Polizeigesetz in Frankreich, bei dem auch verboten werden soll, dass die Polizei bei der Arbeit oder überhaupt gefilmt werden darf und so. Und die gab es am 5. Dezember meines Wissens und dann am 12. Also es gab dann so mehrere in verschiedenen Wochen, an verschiedenen Samstagen, weil das ja in Frankreich generell irgendwie so ein bisschen Tradition hat, so mit den Gelbwesten, dass man dann jedes Wochenende einfach auf die Straße geht. Jedenfalls gibt es hier ein sehr spannendes Video dazu, wie die Polizei, la police a saboté, also wie die Polizei die Demonstrationen sabotiert hat und wie sie Gewalt provoziert hat und nicht nur Gewalt provoziert, sondern dadurch, dass es so unglaublich viel Video-Footage gibt, ironischerweise, wurde quasi auch festgestellt, dass quasi zeitgleich an verschiedenen Punkten der Demo die Polizei einfach reingerockert ist. Und es allgemein, genau, es ist wirklich zum ersten Mal, dass ich wirklich auch grundsätzlich so eine genaue Aufstellung davon sehe, dass jemand das journalistisch schon genau aufgearbeitet hat, wo sind die Checkpoints, wo standen die Wasserwerfer und wie hat quasi die Polizei ihren gesamten Angriff auf diese Demonstration an dem Tag vorbereitet und wie hat sie dann auch daraus resultierend Propaganda dazu gemacht. Also irgendwie auch sehr spannend, wenn eins dann so sieht, was da genau alles passiert ist. Yeah, down with fear would for many people also mean down with the police and down with prisons, down with some weird rules und so weiter. Ja, und am Mittwoch oder am 6. Januar, als es mir immer nicht so ganz klar wird, das ist mit diesen Datumsgrenzen und der Zeitverschiebung, ja, kommen wir natürlich zu der Katze im Sack und dem Hund in der Tüte. Ja, Mittwoch kam es ja zu diesem Sturm auf das Capitol. Gehe nicht davon aus, dass es irgendjemand nicht mitbekommen hat, in dem Faschos in Washington angegriffen haben. Genau, da gab es ja relativ viel Medienberichterstattung dazu und gibt es immer noch. Und ganz viele liberale Leute verhalten sich dazu und ganz viele auch Republikaner in den USA, also alles ist über Merkel hat dazu eine Ansprache gehalten. Wir als Freunde Amerikas, ja, genau, oder so. Ist auf jeden Fall sehr viel sich verhalten und Stellung beziehen. Und all diese Stellungnahmen, die ich in, also ich würde sagen 99,9%, zielen natürlich darauf ab, zu sagen, dass die Demokratie gefährdet ist und dass die Demokratie mit aller Gewalt geschützt werden muss. Und so erschrocken ich natürlich bin davon, wie leicht es die Faschos hatten, das Capitol zu stürmen, aber gleichzeitig, also ich finde es irgendwie mega creepy so. Es löst in mir schon aus, okay, dieser Putsch, heftiger Shit. Es wirkt irgendwie immer noch realistisch und was ich aber vor allem denke ist, fuck, durch diese mega gute Aktion werden natürlich einfach noch mehr Leute diese Faschos geil finden. Weil was ist denn bitte mehr ein Zeichen von Stärke und Hotness deiner Bewegung, als wenn du es schaffst, das Capital zu stürmen, ohne dass wirklich viel der Menschen, die mitgestürmt sind, also so, dass ich kann das gar nicht zum Ausdruck bringen. Also, Moment, ich muss hier einen Schritt zurückgehen. Genau, also ohne dass irgendwie so unglaublich viel Widerstand da gewesen wäre. Also, genau, ich habe eine Sprachnachricht von jemandem bekommen, die meinte, du, ich musste einfach lachen. Ich musste einfach nur lachen. Und ich habe das Gefühl, die Leute hätten das auch einfach verdient so. Und da dachte ich, okay, das ist auch mein Standing dazu. Und ich glaube, meine Gedanken dazu sind so, for me it's like a clear sign that democracy is slowly coming to an end. Irgendwie auf einer jetzt meta-analytischen Perspektive, wenn wir uns angucken, genau, wie quasi der Staat zunehmend autoritärer geworden ist und seine Machtfühle ausbreitet in alle Ritzen und zwischenmenschlichen Beziehungen und jegliches letzte Privatrefugium versucht zu durchleuchten, wo sich dann auch wieder die Frage stellt, Anführungszeichen Demokratie, Schlusszeichen, Fragezeichen, really? Wie soll ich bitte eine freie Meinung bilden, wenn jeder meiner Schritte überwacht wird? Und auf der anderen Seite, genau, die Technokratie, die damit einhergeht und dann das, was das Ganze quasi unterstützt, also was jetzt auf den ersten Blick wirkt wie etwas gegen das aktuell herrschende System oder gegen die Demokratie, so was es aber meines Erachtens halt überhaupt nicht ist, sondern sind diese konkreten realfaschistoiden Bewegungen, die eigentlich auch einfach mehr Kontrolle wollen, die Angst haben, dass ihnen ihre Sicherheit genommen wird. So, die handeln auch aus Angst. Und deswegen glaube ich, ohne jetzt wie der hinterletzte Hippie klingen zu wollen, dass wir dieses Regime der Angst aufbrechen müssen. Weil die Angst gibt ihnen auch Kraft. Ihnen wird ihre sie haben Angst davor, ihren Safer Space zu verlieren. Den Safer Space, in dem sie das sagen können, was sie wollen. Und Leute so schlecht behandeln können, wie sie wollen. Ja, das ist ja wirklich auch so ein Teil davon. Und ich glaube irgendwie, damit geht es produktiv umzugehen. Und es ist natürlich schwer. Und hier kommen wir zu einer grundlegenden Kritik der radikalen Linken. Einmal pro Sendung, Peace. Ist natürlich schwer, wenn wir selber oder sehr viele von diesem weirden Wir selber auch aus einer Position der Angst agiert. Nun werden wir durch staatliche Repression, das war meine Müsli-Schale, Frühstücksmüsli, nun werden wir durch staatliche Repression natürlich in diesen Status der Angst reingebracht, so. Und auch während ich dich sage, schleicht schon wieder ein kleines Fünkchen Angst in mir auf, ob ich jetzt nicht schon wieder das Falsche oder zu viel sage und mich schon wieder mit meinem losen Mundwerk irgendwie in Trouble bringe. Aber ich möchte nicht dieser Angst nachgeben. Ich möchte nicht aus Angst handeln, sondern ich möchte sehen, okay, das ist meine Angst und sie angucken und dann sagen, okay, aber das ist meine Handlung. So, und ehrlich über meine Ängste sprechen können, was ja dann auch sehr viel damit zu tun hat, inwiefern eins patriarchale Strukturen in sich und in Gruppen überwinden kann und will, weil die sehr doll darum zentriert sind, möglichst keine Angst zu zeigen, wo aber de facto ganz viel, soweit Trailer Sparks Analyse, aus Angst gehandelt wird. Und zwar gerade auch aus Angst vor dem Unbekannten. Ja, jetzt weiß ich leider nicht mehr so genau, was der Punkt war, den ich machen wollte. Ach so, ja, genau. Und nun mit dieser, so und mit dieser, ich würde jetzt mal sagen, weit verbreiteten antideutschen und antifaschistischen Haltung in der deutschen radikalen Linken und radikal-emanzipatorischen whatever, dies, das, Schnickschnack, antiautoritär, Anarchistinnen und so weiter. Also wir haben zuvorderst eine Haltung, die ist antifaschistisch und dann kommt doch ein sehr breites Spektrum an subtilem Anti-Deutschtum. Und ich glaube, da diese Kräfte so doll damit beschäftigt sind, die ganze Zeit davon zu sprechen, dass jetzt aber wirklich gleich der Faschismus kommt und dass wir auch jetzt wirklich mal aus Angst vor dem Faschismus was tun müssen, sei es denn die Bürg das BGB zu verteidigen, sei es auf die Straße gehen und so weiter, bauen wir dieses Regime der Angst mit auf. Nun meine ich nicht, dass es keine antifaschistischen Aktionen geben sollte, dass es keine Blockaden geben sollte, mitnichten, aber nicht aus einer Angst heraus, sondern aus einem Willen, etwas Besseres zu wollen als das, was ist. Und solange wir auch in der Angst handeln, davon bin ich ziemlich fest überzeugt, werden wir da auch nicht rausfinden, weil dann kommt man, wenn man Angst hat, kommt man in diese Verteidigungshaltung, die auch sehr doll dazu führt, dass man so übergroße, kotzige Pläne und spuckt, ja, und diese Aggressionshaltung, die daraus kommt, aus dieser Verteidigungshaltung. Und ich möchte da ganz doll an die Ereignisse in Berlin in diesem Sommer erinnern, mit den Räumungen der Häuser, wo großkotzig Dinge gesagt wurden, wie wir machen die City platt, die von denen, und das wussten wir alle, nicht eintreffen werden. Das war eine reine Angsthandlung, sich größer machen, als man ist, wie ein Tier. Es gibt doch wie ein Kugelfisch, Mann. Es gibt doch Dutzende Tierarten, die genau beweisen, wie Angststrukturen funktionieren. So, du bist wie ein Kugelfisch, ja? Etwas erschrickt dich und du machst dich so groß, wie es nur geht. Genau. Und in dieser Situation sehe ich ungefähr die radikale Linke. Deswegen sage ich, down with. Vier. Ja, im Zuge jetzt dieses Sturms auf das Capitol stellt sich für mich auch die Frage, okay, Ende der Demokratie, ja, Schwäche. Und jetzt diese Sachen, die mich daran beschäftigen oder irgendwie auch interessieren, ist natürlich okay. Es ist halt einfach möglich, ne? Also, das muss man einfach auch mal einsehen. Es ist halt einfach auch möglich, wenn Leute einfach was machen. Das fand ich schon ziemlich creepily beeindruckend. Und zu diesem Event hier ein kurzer Beitrag, der heute gestern am 7. Januar auf Enough is Enough 14 erschienen ist, von dem Kollektiv Three-Way Fight: Faschismus der zerbrochenen Fensterscheiben. Three-Way Fight ist ein Blog, der revolutionäre antifaschistische Analyse, Strategie und Aktivismus fördert. Im Gegensatz zu liberalen Antifaschisten, also könnt ihr das mit dem Gendern mal üben, liebe Enough is Enough Leute, glauben Three-Way Fight, dass die Verteidigung der Demokratie eine Illusion ist, solange diese Demokratie auf einer sozioökonomischen Ordnung basiert, die Menschen ausbeutet und unterdrückt. Faschismus der zerbrochenen Fensterscheiben. Als Donald Trump 2015-16 zum ersten Mal als Präsidentschaftskandidat antrat, unterstützten ihn viele Alt-Right-AnhängerInnen. Nicht, weil sie glaubten, er könne gewinnen, sondern weil sie hofften, er würde helfen, die Republikanische Partei zu zerstören. Das hat er nicht ganz geschafft, aber er hat eine ernsthafte Krise innerhalb der Partei ausgelöst, die nun tief gespalten ist zwischen denen, die die Legitimität des bestehenden Wahlsystems akzeptieren, und denen, die es ablehnen. Eine zerbrochene GOP mag wie ein Grund zum Feiern klingen, aber es ist wahrscheinlich, dass die extreme Rechte am meisten davon profitieren wird. Der heutige physische Angriff auf die Gebäude des Kongresses war der militante Rand einer viel größeren Bewegung und während es einige Sympathisantinnen entfremden oder erschrecken wird, wird es andere wachrütteln und ermutigen. Im weiteren Sinne, Trumps hartnäckige Verweigerung der Novemberwahlergebnisse hat eine massive politische Verschiebung innerhalb der US-Rechten ausgelöst. Millionen von Menschen haben sich, zumindest vorübergehend, von der Systemtreue in die Systemopposition bewegt, wie von den Proud Boys symbolisiert, die auf eine Thin Blue Line Flagge stampfen. Wie Natasha Leonard gestern argumentierte, sollten wir erwarten, dass diese oppositionelle Rechte noch lange nach dem Abklingen des aktuellen Kampfes um die Präsidentschaft aktiv und gewalttätig bleiben wird. Und wie Robert Evans dokumentiert, ist die oppositionelle Rechte ein Treffpunkt, wo verschiedene rechte Strömungen und Ideologien wie Neonazismus und QAnon zusammenkommen und interagieren. Es bleibt abzuwarten, wie einheitlich oder gut organisiert die oppositionelle Rechte sein wird, welche Art von Strategien und Taktiken sie anwenden wird und ob Trump selbst weiterhin eine aktive Rolle spielen wird oder nicht. Der Angriff auf das US-Capitol ist, wie viele ihn beschrieben haben, ein Putschversuch. Er dramatisiert Donald Trumps Autoritarismus, Demagogie und die Ablehnung des Wahlsystems, das ihn ins Weiße Haus gebracht hat. Aber er hebt auch eine der wichtigsten Grenzen hervor, die die Trump-Regierung vom Faschismus unterscheidet. Der Faschismus benötigt eine unabhängige Massenorganisation, um seinen Angriff auf die etablierte politische Ordnung durchführen zu können. Trump hat nie versucht, eine solche Organisation aufzubauen. Er hat geschickt soziale Medien und Demonstrationen genutzt, um UnterstützerInnen zu mobilisieren, aber organisatorisch hat er sich auf bestehende Institutionen verlassen, vor allem auf die Republikanische Partei, was ein Grund dafür ist, warum seine Regierung eine Koalition zwischen America Firsters und konventionellen Konservativen verschiedener Art war. Jetzt fällt diese Koalition auseinander. Und auch Trumps Kontrolle über den föderalen Sicherheitsapparat erwies sich als recht begrenzt. Er konnte Agenten der Homeland Security und US Marshals mobilisieren, um gegen Black Lives Matter DemonstrantInnen im letzten Sommer vorzugehen, aber er konnte keine Bundesagenten einsetzen, um ihm zu helfen, die Ergebnisse der Wahl 2020 zu kippen. Der heutige Mob von Trump-AnhängerInnen hatte nie eine Chance, die Macht zu ergreifen, aber sie haben den Kongress für Stunden zum Stillstand gebracht. Mit einer besseren Organisation und Führung könnte die Bewegung, die sie repräsentieren, sich schnell in etwas weitaus Gefährlicheres verwandeln. Eine Frage für die kommenden Monate und Jahre ist, in welchem Ausmaß wird der staatliche Repressionsapparat eingesetzt werden, um gegen die oppositionelle Rechte vorzugehen? Sicherlich, PolizistInnen werden wahrscheinlich nicht gegen MAGA-AktivistInnen und Proud Boys vorgehen, so wie sie gegen Black Lives Matter und die Antifa vorgehen, aber es gibt eine lange Geschichte von bundesstaatlichen Sicherheitskräften, die gegen Rechtsextreme vorgehen, insbesondere durch verdeckte Operationen. Joe Biden mag gerne über die Einheit sprechen, aber es ist nicht schwer, sich vorzustellen, dass seine Regierung die Fähigkeit des FBI und der Homeland Security wiederbelebt und erweitert, um weiße Supremistinnen und andere Rechtsextreme zu verfolgen. Es ist auch nicht schwer, sich vorzustellen, dass einige konventionelle Konservative diese Bemühungen aktiv unterstützen. Erinnern wir uns daran, dass die ernsthaftesten und systematischsten Bemühungen der Bundesregierung gegen oppositionelle Rechte in den letzten 40 Jahren vorzugehen, von The Order bis zum Lyndon LaRouche-Netzwerk unter Ronald Reagan stattfanden. Und wir sollten uns auch daran erinnern, dass in den Händen des kapitalistischen Staates Antifaschismus eine mächtige Begründung für den Aufbau des Repressionsapparates sein kann, der am Ende hauptsächlich gegen unterdrückte und ausgebeutete Gruppen eingesetzt wird. Selbst wenn die Bullen und der Clan nicht Hand in Hand gehen, ist keiner von beiden unser Freund. Anstatt auf den Staat zu schauen, um die Dinge unter Kontrolle zu bringen, gibt es einen dringenden Bedarf an breit angelegter militanter Aktion an zwei Fronten, um sowohl die offenen suprematistischen Kräfte der oppositionellen Rechten als auch die weniger krassen, aber immer noch tödlichen Systeme der etablierten Privilegien und Macht zu bekämpfen. Die letzten 4 Jahre waren in vielerlei Hinsicht ein Albtraum, aber sie waren auch eine Zeit des dynamischen, befreienden Aktivismus in großem Maßstab. Es gibt viele kraftvolle Beispiele, militanter, kreativer Organisierung, von denen wir lernen und uns inspirieren lassen können. Soweit Three-Way Fight. Das war Malaria mit Your Time to Run. Ihr hört Quarantimes, die Nachtschau. Emanzipatorisches und Widerständiges in Zeitenzug der Krone. Heute We Go Down with Fear. Ich bin Trailer Sparks und ihr hört das freie Senderkombinat. Wir hatten schon über verschiedene Formen von Angst und gerade auch über eine Regierung der Angst gesprochen. Und die nächste Frage, die sich mir stellt, ist, wie wir als Anarchixes aus dem Regime der Angst rauskommen. And hello, Feminism came along, oder so. Ein Freund X von mir hat diesen Link mit mir geteilt, den ich gerne mit euch weiterteilen möchte. pirate.care.syllabus. Und das gibt es ein paar ganz schöne Texte und Ideen zu, wie sich organisiert werden kann. Und ich erzähle einfach mal, lese einfach mal ein bisschen daraus vor, quasi als Aufsteller der heutigen Sendung. Pirate Care, a syllabus. We live in a world where captains get arrested for saving people's lives on the sea. Where a person downloading scientific articles faces 35 years in jail. Where people risk charges for bringing contraceptives to those who otherwise couldn't get them. Folks are getting in trouble for giving food to the poor, medicine to the sick, water to the thirsty, shelter to the homeless. And yet, our heroines care and disobey. They are pirates. Yar, yar, kann ich da nur sagen. Pirate Care is a research process, primarily based in the transnational European space, that maps the increasingly present forms of activism at the intersection of care and piracy, which in new and interesting ways are trying to intervene in one of the most important challenges of our time, that is, the crisis of care in all its multiple and interconnected dimensions. These practices are experimenting with self-organization, alternative approaches to social reproduction and the commoning of tools, technologies and knowledges. Often, they act disobediently in expressed non-compliance with laws, regulations and executive orders that criminalize the duty of care by imposing exclusions along the lines of class, gender, race or territory. They are not shying risk of persecution in providing unconditional solidarity to those who are the most exploited, discriminated against, and condemned to the status of disposable populations. The Pirate Care syllabus we present here for the first time is a tool for supporting and activating collective processes of learning from these practices. We encourage everyone to freely use the syllabus to learn and organize processes of learning and to freely adapt, rewrite and expand it to reflect their own experience and serve their own pedagogies. So, then there's like the next, oh, dann kommt der nächste Part, genau, also was mir sehr gefällt an diesem Zugang, um das mal auch kurz auf Deutsch zu umreißen, ist eigentlich, dass Care-Arbeit in einen Piratenkontext gerückt wird. Ich finde, Piratin sein oder Pirat sein, Seeräuber, die Seeräuber-Jenny, das war schon immer irgendwie Kindheitstraum, Lebenstraum und ich fühle mich auch oft wie ein Pirat so und all diese Pirate-Utopias out there, die eins natürlich auch romantisiert, weil wir auch solche romantischen Ausflüchte manchmal brauchen, nicht wahr? Wie es quasi Selbstorganisation und Wissensteilen und überhaupt das Teilen von Dingen, also so, wie es eigentlich so klar auf der Hand liegt, dass das ein Pirate-Move ist und wie Care dadurch auch etwas Ruchloseres bekommt und dadurch auch quasi der Schritt davon weggemacht wird, den ich das Gefühl habe, der oft verbreitet ist, in einer linksradikalen Perspektive, dass die geile Arbeit oder dieses revolutionäre Ding sie das Theoretisieren ist oder die Praxis auf der Straße, die Militanz und das eigentlich auch vergessen wird, dass halt Selbstorganisation und darin das Teilen von Dingen, sei das von Leben, von Gefühlen, von Lebensmitteln, ein grundlegender Faktor ist und gerade auch ein Faktor, mit dem wir aus der Angst rauskommen. Care, a political notion. One, Caring is not intrinsically nice. It always involves power relations. Processes of discipline, exclusion, and harm can operate inside the matrix of care. 2. Care labor holds the capacity to disobey power and increase our collective freedom. This is why, when it is organized in capitalist, patriarchal, and racist ways, it does not work for most living beings. We are in a global crisis of care. 3. There are no wrong people. Yet, caring for the wrong people is more and more socially discouraged, made difficult, and criminalized. For many, the crisis of care has been there for a very long time. 4. Caring is labor. It is necessary, and it is skilled labor. 5. Care labor is shared unfairly and violently in most societies, along lines of gender, provenance, race, class, ability, and age. Some are forced to care, while some defend their privilege of expecting service. This has to change. 6. Caring labor needs full access to resources, knowledge, tools, and technologies. When these are taken away, we must claim them back. Und dann gibt es quasi verschiedene Resources oder verschiedene Topics in diesem Sinne, die über die quasi diese Idee von Pirate Care verhandelt wird, also eben diese Introduction to Pirate Care, dann die Kriminalisierung von Solidarität und da gibt es dann drei Unterkapitel, Sea Rescue as Care, Housing Struggles and Common in Care, dann gibt es hier Texte zu Trans Hack Feminism, Hormone Toxicity and Body Sovereignty und zu und natürlich auch zum Covid 19 Virus, Flatten the Curve, Grow the Care, What Are We Learning from Covid 19? Ja, soweit erstmal von diesem Pirate Care Syllabus, inspirierende Note quasi. Und was mich bei Piraten und Angst ist, das für mich auch ein Thema, was extrem dazugehört, so, weil für mich sind PiratInnen die in das unbekannte Meer hinaussegeln, nicht wissen, was sie erwartet. Und es geht gar nicht darum, dass sie keine Angst haben, sondern wirklich mutig ist, wer Angst hat und etwas trotzdem tut. In diesem Sinne, Quarantine. Down with fear.
In order to effect a timely halt to deteriorating conditions and to ensure the common good, a state of emergency is declared for these territories by decree of Lord Cutler Beckett, duly appointed representative of His Majesty the King. By decree, according to martial law, the following statutes are temporarily amended. Right to assembly, suspended. Right to habeas corpus, suspended. Right to legal counsel, suspended. Right to verdict by a jury of peers, suspended. By decree, all persons found guilty of piracy, or aiding a person convicted of piracy, or associating with a person convicted of piracy, shall be sentenced to hang by the neck until dead.
You hands. Hoist the colors high. Heave-ho, thieves and beggars, never shall we die. Yo-ho, all together, hoist the colors
high.
They've started to sing.
Finally.